Zweites Kapitel. Sie läuft schon seit 3 Stunden. Den Financial District und Chinatown, Soho und das East Village hat sie letzte Woche abgearbeitet. Auch die eine Straße, die noch von Little Italy übrig ist. Dickbäuchige Kellner in weißen Hemden mit Fettrand am Kragen versuchen Touristen hineinzulocken in überteuerte Pizzerien mit fleckigen karierten Tischdecken. O Sole Mio! Schallt blechern aus den Stereoanlagen in den New Yorker Winter. Sie läuft einfach vorbei. Der Regen fällt kalt auf sie nieder, aber sie läuft und merkt nichts von dem Wetter, nichts von der Nässe, von der Blase am rechten Fuß, die längst aufgeplatzt ist und erst die Socke und dann den Rücken des Schuhs rot verfärbt hat. Diese Woche ist Midtown dran. Vielleicht schafft sie es bis Freitag bis zum Central Park. Sie hat noch 1 Monat Zeit, bis ihr neuer Job beginnt. Sie läuft mit System. Immer vom Osten bis in den Westen. Dann eine Straße nördlich davon wieder von Westen nach Osten. Vom East River zum Hudson, zurück zum East River und wieder zum Hudson. Häuserblöcke, Straßenzüge, Kilometer um Kilometer. Sie ist froh, dass sie den Süden verlassen hat, wo die Straßen Namen haben statt Nummern und ihr das rechtwinklige Netz fehlte. Nördlich von der Houston Street herrscht Ordnung. Sie sieht nichts, sie riecht nichts, sie hört fast nichts entlang des Wegs. Manchmal drängt sich eine karierte Tischdecke, eine gebratene Ente im Schaufenster in Chinatown, eine Taxihupe in ihr Bewusstsein. Aber es geht ihr nicht darum zu sehen, zu riechen oder zu hören. Alles ist gleich für sie. Abends pocht das Blut in ihren Beinen und sie erinnert sich an nichts. Sie denkt nur First Avenue, Second Avenue, Third Avenue und ist ansonsten leer. Sie hat sich vorgenommen, alle Straßen Manhattans abzulaufen. Es ist ihr Projekt. Und sie mag Projekte, selbst wenn sie nicht weiß, wofür dieses neue Projekt gut ist, außer abends ihren pochenden Körper zu fühlen und matt ins Bett zu sinken. Ihre Beine sind schon stärker geworden. Abends streicht sie über die strammen neuen Muskeln an den Unterschenkeln. Sie macht Pausen bei Starbucks für Wasser und Kaffee, manchmal auch für einen Muffin oder die Toilette. Grundversorgung des Körpers. Die Maschine muss laufen. Es gibt an fast jeder Straßenecke eine Starbucks-Filiale. Fifth Avenue, Ecke 27th Street, Fifth Ecke 32nd, Fifth Ecke 34th. Die gleichen braunen Sessel. Die paar Becher Tall, Grande oder Venti. Die Toilette hinten links. Die Musik so sanft und unauffällig, dass sie sie ärgert, statt sie zu unterhalten. Sie zögert ihre Starbucks-Stops so lange wie möglich hinaus. Sie muss mal, aber muss sie schon so dringend? Oder schafft sie es noch 2 Straßenecken weiterzulaufen bis zur nächsten Filiale? Was, wenn vorm Klo eine Schlange ist? Wenn sie zur Toilette hastet, ist es oft so eilig, dass ein paar Tropfen in ihrer Unterhose landen. Kann die Blase wirklich platzen? Füllt sich ihr Bauch dann mit Urin? Verteilt sich der Urin über die Blutbahnen im Körper? Vergiftet ihr Urin ihr Blut? Sie lernt nie dazu, denkt sie. Jedes Mal macht sie sich fast in die Hose, weil sie zu stur ist, früher auf die Toilette zu gehen. Weil die Toilette Zeitverschwendung ist. Die Schlange vor der Toilette ist kurz diesmal, sie schafft es gerade noch unfallfrei. Dafür muss sie für den Kaffee lange anstehen. Es ist Mittagspausenzeit am Fuß des Empire State Building und Anzugträger und Touristen drängeln sich vor der Kasse und vor dem Klo. Ein Starbucks weiter wäre es vielleicht besser gewesen. Sie steht ganz ruhig auf beiden Beinen, während sie darauf wartet, bestellen zu können. Nicht aufregen über die Dinge, die ich nicht ändern kann. Um sie herum Gedränge und Gerede, sie hört in sich hinein. Sie atmet langsam. Ihre Unterschenkel kribbeln vom langen Laufen. »Next«, ruft das Mädchen hinter der Kasse. »Medium Latte, please«, sagt sie und hofft, dass man ihren Akzent nicht hört. Sie hätte Grande sagen müssen, den bescheuerten Starbucks-Begriff für Medium. Aber sie kann sich nicht dazu überwinden. »What's your name?«, fragt die Barista. »Carmen«. Die Frau kritzelt den Namen auf den Pappbecher, ohne aufzuschauen. Sie bezahlt und wartet. »Karen«, ruft der Junge, der den Kaffee macht und die Pappbecher auf die Theke knallt. Nochmal. Karen. Lauter. Is anybody here called Karen? Caitlin? Catherine? Karen? Something like that? Who got a latte?
I think that's you.
Eine schmale, schwarzhaarige Frau zupft an Sees Ärmel.
I think that's you, Carmen,
sagt sie. Sie muss gehört haben, wie Sea die Bestellung aufgegeben hat. Sea schaut sie an. Sie kommt ihr merkwürdig bekannt vor, als hätte sie sie schon mehrfach gesehen, auf der Straße vielleicht, aber nie mit ihr gesprochen.
I think that's you,
sagt die Frau noch einmal und deutet auf den Pappbecher. Sea nimmt den Kaffee für Karen.
That's you,
denkt sie. Interessant, wie die Amerikaner nicht that's for you oder that's yours sagen, sondern nur that's you. Als stünde da ein Teil von ihr auf dem Tresen im Pappbecher.